Freak. Freak. Willkommen bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßt Sie Sandra Knopp. Die heutige Sendung widmen wir unserem lieben Kollegen, Mentor und vor allem Freund Wolfgang Slapanski. Er ist am 30. August 2017 im Alter von 57 Jahren völlig unerwartet verstorben. 25 Jahre hat der promovierte Volkskundler im ORF gearbeitet, zunächst bei Radio Wien und dann für Ö1 in den Abteilungen Religion und Wissenschaft. Wolfgang Slapanski war auch Freak Radio jahrelang verbunden. Die Nachricht von seinem Tod war daher auch für unsere Redaktion ein großer Schock. Hast du eigentlich schon vom Ambros-Lied gehört, das sich um die Begegnung von Kaiserin Marie Theresia und Wolfgang Amadeus Mozart dreht? Ich arbeitete im Frühjahr 2017 gerade an einem Ö1-Journal-Panorama über die große Herrscherin. Darin ging es auch um ihre Rolle als Mythenschmiedin. Es gab folgende Anekdote. Bei einer Audienz soll der kleine Mozart auf den Schoß der Kaiserin geklettert sein. Wolfgang Slapanski hat mir das Ambros-Lied empfohlen, um diesen Abschnitt musikalisch zu unterlegen.
Er saß am Schoß der Kaiserin Maria Theresia in Wien. Ein prominenter Frauenschoß machte schon manchen Künstler groß. Frag dich, ob das wohl so sein muss. Viel geliebter Amadeus, viel geliebter Amadeus.
Wolfgang Slapanski gehörte zu jenen, die ihr Wissen nicht horten, sondern andere Kollegen und Kolleginnen fördern. Er hatte einen unglaublichen Fundus an Musik, Mitschnitten und Büchern, die er für Recherchezwecke zur Verfügung stellte. Gerne trafen sich Christoph Dirnbach und ich mit ihm nach der Arbeit in der Funkhauskantine. Dann saßen wir mit ihm, einem starken Raucher, im Raucherkammerl und tranken einen Kaffee oder ein Bier. Meist ging es um Journalistisches. Mit Wolfgang konnte man stundenlang fachsimpeln. Der gebürtige Favoritner hat an der Universität Wien Volkskunde mit kulturhistorischen und popularkulturellen Schwerpunkten studiert. Seine große journalistische Liebe galt unter anderem seinem Heimatbezirk Favoriten. Die Geschichte der Ziegelbehm oder der Arbeiter und Arbeiterinnen hat er genau studiert. Weiters war er Spezialist für den Wiener Prater und den böhmischen Prater. Auch bei unserem Ö1-Journal Panorama anlässlich des Praterjubiläums stand uns Wolfgang Slapanski als Experte mit Recherchematerial und vielen Tipps zur Seite. Wolfgang beherrschte einen großen Themenmix vom unterirdischen Wien, den Geheimnissen der Hofburg über Volksheilige bis zu Alltagsgegenständen, für deren Geschichte er sich ebenfalls begeistern konnte. Dazu gehört die Sendung Bettgeschichten über ein Möbel, in dem nicht nur geschlafen wird. Die Sendung wurde im Juli in der Sendereihe Dimensionen ausgestrahlt. Seine große Liebe zum Radio gab er in Schulungen weiter. Dafür reiste er auch nach Innsbruck. Wolfgang hat die ersten Manuskripte für unsere Ö1-Journal-Panoramasendung entgegengelesen und hatte oft so manch guten Tipp für uns parat, auch wenn es um sogenanntes Kürzungspotenzial ging. Denn oft waren Christoph Dirnbacher und ich in der Rohfassung viel länger als die vorgegebenen 28 Minuten 40. Wolfgang hat uns näher gebracht, was einen guten O-Ton ausmacht. Um mir den Schmerz zu nehmen, wenn eine Passage wegfiel, pflegt er zu sagen, dem Hörer wird sie nicht fehlen, er hat sie ja schließlich nie gehört. Wolfgang Slapanski war still und sehr bescheiden. Man konnte stets auf ihn zählen. So sprach er uns für ein Journal Panorama das Intro. Im Hintergrund hören Sie Iron Maiden, Sign of the Cross.
1768 bis 1774, russisch-osmanischer Krieg. Geschätzte 50.000 Menschen wandern über das Osmanische Reich in die Habsburger Monarchie ein. 1789, Französische Revolution und Koalitionskriege. Teile der französischen Oberschicht verlassen ihre Heimat. 1881, 1882, Pogrome gegen Juden im zaristischen Russland lösen eine Massenflucht in Richtung K&K-Monarchie aus. 1918, Ende des Ersten Weltkriegs. Millionen von Menschen verlieren ihre Staatsbürgerschaft. 1956, die Sowjetunion schlägt den ungarischen Volksaufstand nieder. Fast 200.000 Menschen flüchten nach Österreich.
Erst vor kurzem stand Wolfgang Slapanski für ein Feature der Katholischen Medienakademie vor dem Mikrofon. Anlass war ein Blick hinter die Kulissen des Funkhauses, aber es wurde auch zu einem Blick auf ihn. So war vielen von uns nicht bewusst, dass er sich einst zwischen einer Karriere als Musiker und als Journalist entscheiden musste. KMA-Absolvent Thomas Frühwirth hat mehrere Monate in der ORF-Religionsabteilung gearbeitet. Im Juli 2017 sprach er mit Wolfgang Slapanski über dessen Liebe zum Journalismus, was für ihn das Funkhaus ausmacht und welche Musik er privat hört. Hören Sie nun einen Ausschnitt aus dem Gespräch mit Thomas Frühwirth.
Das Wiener Funkhaus, ein geschichtsträchtiger Ort, weiß Slapanski.
Es ist total faszinierend, in dem Haus zu arbeiten. Ein Haus mit unheimlicher Geschichte, mit dramatischer Geschichte. Das denke ich mir eigentlich fast jeden Tag, wenn ich hierher gehe, dass man eigentlich sehr, sehr vieles, was die österreichische Geschichte, die österreichische Zeitgeschichte betrifft, hier zum ersten Mal sozusagen mitbekommen hat.
Hauptberuflich als Journalist zu arbeiten, hat der studierte Volkskundler ursprünglich nicht geplant.
Ich war begeisterter Radiohörer und habe einmal, es war eigentlich eher Zufall, übers Institut, wo ich studiert habe, wo ich auch dann noch gearbeitet habe, ist die Anfrage gekommen, ob es jemand gibt, der sich bei Großstadt auskennt. Großstadt und Großstadtleben eben für Radio Wien.
Das Thema Stadtentwicklung ist ein wissenschaftlicher Schwerpunkt Slapanskis. Er beginnt seine Radiokarriere bei Radio Wien.
Mein erster Job war es eigentlich, einmal in der Woche so einen 30 Sekunden, 40 Sekunden O-Ton zu liefern.
Schließlich wechselt er in die Religionsabteilung des ORF. Trotz seiner Leidenschaft für die Wissenschaft bereut Slapanski die Entscheidung fürs Radio nicht.
Ich habe das Glück, meine Ausbildung, mein Interesse und die Redaktion und die inhaltlichen Anforderungen hier wirklich vereinen zu können. Also das ist ganz toll, weil ich habe, wie gesagt, Volkskunde studiert mit einem stark historischen Zugang. Die Religiosität oder gerade die Volksreligiosität hat auch sehr viel mit Alltagskultur zu tun. Alltagskultur war wieder ein ganz wichtiges Thema in meinen Studien. Ich mache natürlich viele andere Sachen auch. Also ich arbeite auch sehr viel in der aktuellen Religion. Einer meiner Schwerpunkte war Islam über Jahre oder kann man sagen fast Jahrzehnte.
Technisch hat sich in den vergangenen 25 Jahren so einiges verändert, erinnert sich Slapanski.
Ich habe noch angefangen mit einer klassischen Revox, Tonbandmaschine mit Tonbändern, mit wirklich Schneiden, wo man jetzt nicht digitalen Schnitt meint, sondern wirklich physischen Schnitt. Das heißt, man hat noch entweder eine Schere gehabt und hat die Schnitte wirklich händisch gemacht mit der Schere oder schon die etwas besseren Geräte haben so eine automatische Schneidevorrichtung gehabt, die aber auch mechanisch gelaufen ist. Das heißt, man hat mechanisch das Band geschnitten und hat dann mit einem Pickerl die beiden Enden wieder zusammengepickt.
Der Volkskundler ist von der besonderen Aura des Funkhauses angetan. An Prominenz mangelt es hier nicht.
Es war faszinierend, auch allein die Türschilder zu sehen, die alle Namen, die ich aus meiner Radiozeit sozusagen als passiver Konsument gekannt habe, haben dann plötzlich dort ihre Schildchen gehabt. Und ich bin dann wie durchs Programm gehüpft und habe nur geschaut, wer sitzt wo drinnen, welcher dieser Heroes sozusagen der damaligen Zeit hat da sein Zimmer.
Ein magischer Ort ist für Slapanski der große Sendesaal des Funkhauses.
Da gibt es einfach verdammt viel Geschichte in diesem Saal. Und ich bin einmal von hinten rein, also ich habe das gar nicht gewusst, wie man da reinkommt. Ein Techniker hat mir das gezeigt. Da geht man durch eine unscheinbare Tür im Funkhaus aus einem Seitentrakt, ein paar Stufen hinauf, dann ein paar Stufen hinunter, dann noch eine unscheinbare Tür. Die hat er dann aufgemacht, dann hat das Licht aufgedreht und plötzlich steht man in diesem prachtvollen, großen Sendesaal des Funkhauses, aus dem eben historische Glanzstücke des ORF gespielt wurden, wie die Ikone Autofahrer unterwegs oder Heinz Kronratz, was gibt es Neues? Also Dinge, die ich als Kind schon irgendwie mitgekriegt habe und dann kriegt man mit, hey, das ist genau dort entstanden und genau auf dieser Bühne ist einmal der Heinz Kronratz gestanden oder die Rosemarie Isop gesessen und hat halt die Autofahrer unterwegs begrüßt und so. Also das waren schon faszinierende Dinge, abgesehen von der architektonischen Schönheit dieses Saals.
Noch ein weiterer Ort hat für Slapanski eine ganz besondere Bedeutung.
Also für mich war wirklich von Anfang an einer der wichtigen Orte hier im Funkhaus die Kantine. Die hat natürlich einen hohen kommunikativen Wert, jetzt nicht nur zum Mittagessen oder so, sondern vor allem am späteren Nachmittag, am frühen Abend, wenn man beim Bierzahn setzt. Und das war wirklich faszinierend, wie man dann mit anderen Leuten ins Gespräch kommt. Man kennt ein paar Leute, die setzen sich wieder zum Tisch und bringen wieder andere mit. Und so ist man relativ schnell einmal in einem gewissen Umfeld drinnen.
Wolfgang Slapanski ist leidenschaftlicher Journalist und Wissenschaftler. Dabei hat der Volkskundler ursprünglich auch überlegt, einen ganz anderen Weg einzuschlagen, den des Rockgitarristen.
Ich habe ziemlich lange in einer Band gespielt, an die 10 Jahre, und dann irgendwann ist es nicht mehr gegangen. Da war wirklich die Frage, soll man jetzt auf professionell umsteigen oder nicht? Mich hat die Musik total fasziniert, mich hat aber auch die Wissenschaft fasziniert. Und ich war damals gerade mit meinem Studium fertig und habe mir gedacht, so, jetzt habe ich 10 Jahre studiert, dass ich mich vielleicht auf so ein komisches, halbseisernes Gewerbe einlasse wie Profimusik.
Slapanski ist glücklich über seine Entscheidung fürs Radio. Rock und Blues liebt er bis heute.
Also ich bin ein großer Fan von der englischen Rockgruppe Kinks, der englischen Rockgruppe Rolling Stones und des irischen Rockmusikers Van Morrison. Das ist aber nur derzeit der Stand der Dinge. Es gibt viele andere. Es gibt die ganzen Blues-Szene, Chicago Blues, England und USA und so weiter. Also es gibt viele, viele Sachen an Musik, die mich faszinieren.
Nach einem Arbeitstag im Funkhaus genießt Slapanski allerdings auch die Stille.
Das ist ganz wichtig, dass ich einige Zeit an akustikloser oder sagen wir Störgeräusche freier Zeit habe, dass ich mich ein bisschen wieder regenerieren kann.
Für die eine oder andere Zigarettenpause zieht er sich gerne an einen speziellen Ort zurück.
Es gibt natürlich fast notwendigerweise alle paar Stunden oder auch alle paar halben Stunden ein bisschen Notwendigkeit, eine Pause einzulegen, weil man die Akustik einfach nicht permanent aushalten kann. Ich zumindest nicht. Da bin ich gerne im Hof, hinterm Funkhaus, also wo eigentlich die Autos abgestellt sind, die Dienstwagen und so weiter. Und da hat man einerseits die Möglichkeit, bei einem großen Aschenbecher Zigaretten zu rauchen. Man hat auch einigermaßen Ruhe. Man kann auch ein bisschen abschalten. Das ist für mich schon ein sehr fast magischer Ort, obwohl er so optisch nicht sonderlich magisch ausschaut zwischen irgendwelchen Garagen und Altpapiercontainern. Aber auf der anderen Seite, es ist irgendwie was, ja, zum Durchatmen.
Das Funkhaus in Wien, ein ganz spezieller Mikrokosmos, sagt Wolfgang Slapanski.
Also für mich ist das Funkhaus immer noch etwas fast Magisches. Ich denke, so viel kreative Power auf einem Fleck wie hier im Funkhaus findet man wahrscheinlich selten in Österreich oder in Europa. Was eben die Kreativität der Menschen und auch die intellektuelle Kapazität ausmacht.
Soweit Wolfgang Slapanski über das ORF-Funkhaus in Wien. But I
said, I am in paradise. Every day I look at the world from my window. Chilly, chilly is the evening time. Waterloo sunset's fine. Flies round Waterloo underground. The Terry and Julie cross over the river where they feel safe and sound. And they don't need no friends. As long as they gaze on Waterloo sunset, they are in paradise.
Wolfgang Slapanski war auch mit Freak Radio verbunden. Er hat unserer Redaktion viel beigebracht. Unter anderem hat er gemeinsam mit uns Features gestaltet. Sie hören nun einen Ausschnitt aus dem Feature Münchner Freiheiten, das erstmals am 28. März 2010 ausgestrahlt wurde.
Münchner Freiheiten. Ein Musiker und ein Autor im Porträt. Eine Sendung von Katharina Zabranski und Wolfgang Slapanski.
Der Saxophonist Klaus Kreuzeder lebt in München, die er als rollstuhlfreundlichste Stadt in Deutschland bezeichnet. Aufgewachsen ist er in einer Kleinstadt in der Nähe von Nürnberg. Seine Behinderung, Kinderlähmung, bezeichnet er selbst als harmlos. Er kann viele alltägliche Verrichtungen selbst durchführen. Er lebt seit 22 Jahren mit seiner Lebenspartnerin. Sie unterstützt ihn auch im Alltag, sodass er keine Assistenz benötigt. Klaus Kreuzeder ist froh, eine Partnerin gefunden zu haben, die sein Leben als Musiker akzeptiert und unterstützt. Schon früh betrachtete er seine Behinderung als Zustand und akzeptierte, dass er halt nicht gehen kann.
Ich habe in meiner Situation tatsächlich sehr viel Glück gehabt. So heißt ja auch meine Biografie, die bald erscheint. Ich bin integriert aufgewachsen, bevor es diesen Begriff überhaupt gab in der Öffentlichkeit. Es war mehr oder weniger eine Selbstverständlichkeit aus zwei Gründen. Der eine Grund war eben meine, sagen wir mal, lockere, optimistische Lebenseinstellung und dann aber auch der Druck, den meine Eltern und ich eben dann teilweise gemacht haben. Wir haben uns nicht so einfach abservieren lassen.
Für Klaus Kreuzeders Eltern sollte er beim Spielen eines Blasinstrumentes seine Lungen stärken.
Ich hatte ja Kinderlähmung mit 1,5 Jahren als kleines Baby und die Folgen davon waren halt ständige Lungenentzündungen und mir ging es damals nicht so gut. Meine Eltern haben halt gedacht, dass ich aus therapeutischen Gründen auch mal was blasen sollte. Und es hat mir ziemlich viel Spaß gemacht, also so Blockflöten und Kindertrompeten, Mundharmonikas. Ich hatte das dann eigentlich ziemlich schnell als Hobby übernommen. Also ich selbst als Kind habe das gar nicht kapiert, dass mal, was da meine Eltern für einen Sinn dahinter sehen.
In den frühen 50er Jahren war es nicht selbstverständlich, als Rollstuhlfahrer in eine öffentliche Schule gehen zu können. Es war die Entscheidung des Volksschullehrers, den behinderten Schüler in die öffentliche Schule, die nicht behindertengerecht war, aufzunehmen. Dank seiner Freunde, die Schleppen oder Ziehen schon gewohnt waren, konnte er diese Schule besuchen.
Es hat sich halt dadurch ergeben, dass meine ganzen Freunde in der Straße, in der ich wohnte, sowieso schon gewohnt waren, mich zu tragen und zu schleppen und zu ziehen, je nachdem, in welchem Gefährt man unterwegs war. Nur für mich wäre es ein Drama gewesen, wenn ich nicht mit meinen Freunden auf der gleichen Schule gewesen wäre. Ich war nicht allein, in meiner Klasse war ein Junge mit 2 gelähmten Armen und wir waren sozusagen die Protagonisten, die ersten 2, an denen man das eben mal ausprobierte, weil man eben in der Öffentlichkeit zum Beispiel darüber diskutierte, ob es schädlich ist für nicht behinderte Kinder, mit Behinderten zusammen zu sein. Das ist ja im Prinzip aus der heutigen Sicht eine witzige Frage.
Die frühen 60er Jahre waren für Klaus Kreuzeder eine musikalisch interessante Zeit. In jedem Musikbereich gab es Neuerungen. Musik als Hobby hatte für ihn viele Vorteile.
Wenn man eben pubertär ist, dann freut man sich natürlich, wenn man ein Hobby hat, wo man dann auch aus dem Haus rauskommt. Für mich war das natürlich ideal, weil ich als Behinderter, als Rollstuhlfahrer eben mit meinen Freunden schon immer als Amateur auf dem Gymnasium Musik gemacht habe und Konzerte. Nur konnte ich mir damals natürlich nicht vorstellen, dass das mal ein Beruf werden würde. Also zunächst war es tatsächlich ein wunderschönes Hobby, weil ich als Rollstuhlfahrer natürlich nicht Fußball spielen kann.
Die Eltern Klaus Kreuzeders haben seine Begabung schließlich erkannt.
Sie haben natürlich auch ganz schnell gesehen, dass ich anscheinend auch ein bisschen Talent habe. Und wir haben als Amateure ja schon zum Teil unsere eigenen Lieder komponiert. Insofern war das schon eine tolle Möglichkeit, sich als Jugendlicher besonders zu entwickeln. Und wir haben das auch alle ernst genommen. Das war nicht nur so ein Kinderspiel oder so.
Klaus Kreuzeders Eltern unterstützten ihren Sohn beim Musikmachen und akzeptierten, dass es in ihrem Haus öfters laut wurde, weil die Band übte.
Wir konnten zum Beispiel 2-3 Mal in der Woche bei uns im Keller üben. Aber es war eben doch relativ gute Musik.
Klaus Kreuzeder hat einen jüngeren Bruder. Der hatte nie ein Problem mit seiner Behinderung.
Ja, der hat natürlich mich als Behinderte kennengelernt. Also ich glaube, das war wahrscheinlich der natürlichste Umgang, den man sich vorstellen konnte, weil er eben mein Bruder war, der etwas jüngere Bruder, der das dann auch genossen hat, wie wir dann so ein bisschen älter waren, wenn wir irgendwo hin wollten, ins Kino oder wo auch immer, dann hat er es immer genossen, dass er was machen kann in einem Alter, wo es vielleicht normalerweise noch nicht möglich gewesen wäre. Und wenn man in der Familie aufwächst, dann ist das natürlich eine völlig natürliche Beziehung. Also da war kein großer Unterschied. Er hat sicher auch viel dadurch gelernt.
Irgendwann begannen alle Freunde im Gymnasium, ein Instrument zu spielen. Ein Lehrer empfahl ihm das Sopransaxophon. Es hat ein ähnliches Griffsystem wie die Blockflöte. Außerdem ist es für Rollstuhlfahrer leicht zu halten. Es ist ein wichtiges Instrument in verschiedenen Musikbereichen.
Also war das eine tolle Möglichkeit für mich, da ein Instrument zu ergreifen, wo überall danach gefragt wurde. Außerdem war es natürlich auch ein Instrument, wo man eben sehr viele Solos spielen musste und ich war ganz schön gefordert.
Das Musizieren machte ihm viel Spaß. Beim Einzelunterricht hatte Klaus Kreuzeder einen strengen Musiklehrer.
Der hat mich ziemlich rangenommen, das war so ein General, also da habe ich gleich gemerkt, es geht nicht nur so um ein bisschen Kinderlieder oder so, sondern man musste intensiv arbeiten. Und das Tolle war eben, dass wir dann gleichzeitig auf der Schule eben immer Bands hatten. Also ich habe dann immer, als Saxophonist kann man ja eigentlich nicht alleine spielen, immer relativ gute Musiker um mich herum gehabt.
Am Saxophon Klaus Kreuzeder. Back to the Roots heißt der Titel, den Sie gerade hören. Er stammt wie alle Musikstücke in dieser Sendung von der CD Sex as Sex Can von Klaus Kreuzeder und Henry Sinsinho. Nach dem Abitur in einem musikalischen Gymnasium studierte Klaus Kreuzeder zunächst Rechtswissenschaften in Erlangen. Musik zu studieren war für ihn damals in Deutschland nicht möglich, weil er als Zweitfach Klavier wählen hätte müssen. Auch der kleinwüchsige, kontergangeschädigte Thomas Quasthoff konnte deshalb nicht Musik studieren. Auch er war darauf angewiesen, sich die Musikausbildung privat zu organisieren. Das Saxophonspielen wurde das Allerwichtigste für Klaus Kreuzeder. Beim Nachspielen selbst gekaufter LPs hat er sehr viel gelernt.
Die Schule lief halt dann so nebenher. Ich musste sie ja machen, es blieb mir ja gar nichts anderes übrig. Ansonsten habe ich Tag und Nacht Musik gehört und mitgespielt. Meine Eltern waren sehr verständnisvoll. Die fanden das natürlich dann auch toll, weil das auch meine psychische Entwicklung sehr gefördert hat, weil ich eben gemerkt habe, in diesem Bereich ist meine Behinderung relativ unwichtig.
Die Musik des französischen Sopransaxophonisten Sidney Péchet und des englischen Posaunisten Chris Barber haben ihn beeinflusst. Ihre Platten hat er oft gehört. Sonst nennt er keine konkreten Einflüsse. Das Musikspielen in einer Band ist laut Klaus Kreuzeder ideal für Rollstuhlfahrer. Helfer sind meistens in der Umgebung.
Gerade für einen Rollstuhlfahrer ist es eben so, ich halte das sogar für einen idealen Beruf, wenn man Musiker ist, weil man nicht alleine unterwegs ist. Ja? Also ich brauche nicht extra einen Assistenten oder Helfer mitzunehmen. Kinderlähmung ist dann im Endeffekt auch eine relativ harmlose Geschichte, weil man hat ja keine Schmerzen.
Klaus Kreuzeder gefiel neben Jazz auch andere Stilbereiche.
Ich war mehr so im instrumentalen Bereich, also Dixieland oder die Anfänge des Swing Jazz und kommerzielle Musik, also wie man das damals nannte, Beat war eigentlich nicht unbedingt meine Musik, aber ich habe dann irgendwann auch kapiert, dass es in jeder Musikrichtung tolle Musik gibt. Also man hatte dann vielleicht ein bisschen die Nase oben, weil man glaubte als Jazzmusiker eben schon ein Stück weiter zu sein. Irgendwann habe ich kapiert, dass es im Prinzip nur gute und schlechte Musik gibt in jedem Stilbereich.
Klaus Kreuzeder spielte in Army-Clubs, was die Soldaten hören wollten. Und zwar nicht nur Jazz. Das war eine gute Schule für ihn, weil er auch ohne Noten spielen musste. So war er schon als junger Mensch gefordert. Für seine Karriere war ein gutes Sopransaxophon wichtig.
Und nur musste man eben ein bisschen mehr Geld investieren, weil man schon ein relativ gutes Blasinstrument in der Hand haben muss, um auch wirklich einen tollen Ton zu haben. Und ich habe dann auch gespart wie ein Wahnsinniger. Aber rückblickend kann ich sagen, hat sich das total gelohnt, weil ich weiß nicht, ob ich jemals so bekannt geworden wäre, wenn ich nicht so ein tolles Instrument gehabt hätte.
Ein Freund wollte eine neue Band gründen. Klaus Kreuzeder stieg als Saxophonist ein.
Und plötzlich nach 2-3 Wochen habe ich mir gedacht, wozu studierst du eigentlich Jura? Also ich bin in ein gemachtes Nest gekommen. Da gab es also alles, was man eben braucht. Eine gute Anlage, ein vernünftiger Bus, ein Management, auch ein sehr gutes musikalisches Konzept. Und dann habe ich dann nicht lange überlegt. Also nach 4-5 Wochen hing mein Studium ganz fest am Nagel. Ich war dann auch ziemlich konsequent. Ich habe dann auch meine Eltern aus ihrer finanziellen Verantwortung entlassen. Ich habe gesagt, okay, sie hätten mir wahrscheinlich ein endloses Studium finanziert. Und von dem Moment ab, ich war da gerade so 23 oder so, von dem Moment war mir klar, ich bin für mich selbst verantwortlich.
Die heutige Sendung drehte sich um unseren verstorbenen Kollegen, Mentor und Freund Wolfgang Slapanski. Nähere Informationen zu dieser und anderen Sendungen finden Sie unter www.freak-radio.at. Am Mikrofon verabschiedet sich Sandra Knopp.